ich bin ehrgeizig, ich will auf dem Platz gewinnen, ich will mir Ziele setzen, ich will mit meiner Erfahrung weiterhelfen. Ich habe einiges gesehen, bin zwar 27 Jahre jung, aber ich habe schon einiges erlebt, sage ich mal.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zum Rasenschnack, zu eurem SV Meppen-Podcast. Unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, alle zwei Wochen gibt's was auf die Ohren. Erscheint eine neue Folge und da sind wir wieder. Unser heutiger Gast ist einer der neuen Sommerzugänge. Er hat schon in der zweiten Bundesliga für den FC St. Pauli gespielt, in der dritten Liga für den VfB Lübeck, war auch schon in der Türkei unter Trainer Nuri Sahin tätig und zuletzt bei Eintracht Nordhorn. Wir freuen uns sehr, dass Ersin Zehi unserer Einladung gefolgt ist. Hallo Ersin.
Hallo.
Ersin, sagt man Zehi oder Zehi?
Eigentlich sagt man Ersin Zehi.
Ah, okay.
Alles so, das klar. Ist die... offiziell türkische Art, aber ich bin es jetzt mittlerweile gewohnt, dass man Ersin C hier sagt. Also für mich passt beides.
Ja, okay. Ja, kleine Anmerkung. Also wir treffen uns vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen den HSC Hannover. Also deshalb können wir natürlich nicht über dieses Spiel reden. Aber natürlich können und müssen wir kurz über die letzten zwei Spiele sprechen. Einmal das Pokalspiel in Oldenburg und deine Rückkehr ein paar Tage später nach Norderstedt. Ja, lass uns mal mit dem Pokalspiel in Oldenburg beginnen. Ja, wie lautete denn so der Matchplan, den ihr hattet, der in der ersten Halbzeit ja sehr gut aufgegangen ist? Ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr mit Doppel-6 gespielt und im Prinzip ja auch der Startelf vertraut aus den letzten Spielen. Mit welcher Marschroute, mit welcher Idee seid ihr eigentlich in das Spiel gegangen?
Ja, eigentlich nichts Besonderes zu den Spielen davor. Wir hatten, glaube ich, uns ein gutes Gefühl geholt. Die letzten Spiele, ob das gegen Jeddelo war, ob das gegen den HSV wäre da. Hatten wir da echt gute Spiele und dann haben wir einfach gesagt, wir wollen dieselbe Energie auf den Platz bringen. Ist uns dann auch gut gelungen, finde ich, in der ersten Halbzeit. Wir waren echt gut drin, gehen dann halt 2-0 in die Halbzeitpause, auch das 2-0 kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, das ist auch mental echt ein Schlag für den Gegner dann war, mit dem 2-0 in die Pause zu gehen. Umso ärgerlicher, dass wir da irgendwie binnen 5 oder 10 Minuten da das Spiel komplett aus der Hand geben und dann anfangen zu schwimmen. Das war dann super ärgerlich. Wiederum haben wir dann auch Moral bewiesen und sind gut durch die Phase dann gekommen, retten uns dann irgendwie auch in die Verlängerung und haben da dann die klar besseren Chancen, wo wir das Ding eigentlich zumachen können. Meiner Meinung nach haben wir dicke Dinger, die wir vielleicht nicht sauber ausspielen oder auch einfach vor dem Tor nicht konsequent genug waren. Mhm. Und dann halt die letzte Aktion umso bitterer, denn so nicht mal die Chance zu kriegen, irgendwie nochmal im Elfmeterschießen das Ding nach Hause zu holen. Ja, das ist aber im Moment der Fußball, der für uns gerade jetzt eigentlich ja auch gut läuft, aber im Pokal halt nicht. Und Oldenburg natürlich auch das gewisse, oder der Fußballgott im Moment auch auf deren Seite, glaube ich.
Mhm. Ja, du hast es angesprochen, sehr gute erste Halbzeit-Tore von Torben Deters, dann kurz vor der Pause Jonathan Wensing, der das 2-0 macht. Wie war es dann in der Halbzeit in der Kabine? War es dann irgendwie eine Art Euphorie? Seid ihr relativ gelassen gewesen? Wie hast du das empfunden?
Boah, eigentlich wie die Spieler auch. Wir haben eigentlich uns vorgenommen, einfach genauso weiterzumachen. Vor allem, weil wir einfach die letzten Spiele auch dieses Gefühl hatten, ey, wir sind gut drin, wir führen, wir haben unten null sicher, wir haben vorne die Tore gemacht. Eigentlich war die Stimmung super und ja, wir haben dann einfach zu leicht die Tore kassiert. Wir haben dann vielleicht zu viel Risiko genommen in dem 1-1 Verteidigen, was wir die letzten Spiele gemacht haben. Vielleicht hätte man nach dieser 2-0-Führung gegen einen klar besseren Gegner als die letzten Wochen vielleicht das Risiko minimieren können und vielleicht mit plus 1 da verteidigen müssen. Ja, in dem Fall haben wir vielleicht, in den ersten Minuten vielleicht zu kopflos agiert. Was eigentlich uns gestärkt hat die letzten Wochen davor. So.
Hm. Ihr habt euch aber nicht zu sicher gefühlt, weil ich meine, Oldenburg stellt ja dann noch um zur Pause, wechselt auch sofort jemand und kommt mit unheimlich viel Schwung und Aggressivität raus. Wart ihr darauf gefasst und habt ihr vielleicht so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, lief erste Halbzeit so gut und nicht damit gerechnet? Ich meine, wahrscheinlich habt ihr schon damit gerechnet, dass Oldenburg so rauskommt.
Ja, also es ist ja immer so, eine Mannschaft, die irgendwie zurückliegt, fängt immer an, die ersten 15, 20 Minuten, sagt man ja immer, werden die volle Kanne vorausgehen und da alles einfach in die Waagschale werfen. Das ist uns schon bewusst und nicht nur gegen Oldenburg, sondern gegen jeden Gegner, gegen den wir spielen. So die ersten Minuten sind super wichtig, einfach da weiterhin alles wegzuverteidigen, weil die Gegner dann nervöser werden, müssen dann hinten noch offener agieren. Und hätten wir das denn geschafft, sage ich mal, weiß nicht, 20 Minuten da noch die Null zu halten, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, weil denn Oldenburg angefangen hätte, vielleicht noch offensiver zu agieren, uns noch mehr Lücken zu bieten. Deswegen sage ich, waren die ersten 10, 15 Minuten, egal gegen welchen Gegner, sind die eigentlich super wichtig, da einfach auf dem Punkt da zu sein. Erstmal den Laden hinten sicher zu halten, vor allem wenn du führst, egal gegen welchen Gegner. Und das haben wir, wie gesagt, in dem Spiel nicht clever genug gemacht.
Hm. Ja, in der zweiten Halbzeit hat Oldenburg dann auch noch Chancen gehabt. Julius Pünd verhindert im Prinzip da schon, dass ihr eventuell den K.O.-Schlag bekommt. In der Verlängerung, tatsächlich hast du auch angesprochen, habt ihr die besseren Chancen. Ich kann mich erinnern an die Szene von Simon Engelmann, wo der relativ frei zum Schuss kommt. Hattet ihr eigentlich Elfmeterschießen trainiert im Vorfeld?
Ja, haben wir tatsächlich nicht. Aber ja, es ist im Elfmeterschießen wäre alles möglich gewesen. Aber wir haben mit Pündchen einen Torwart, der da, glaube ich, im Elfmeterschießen auch gut ist. Wir haben das auch so gesehen. Erste Halbzeit ging an uns, zweite Halbzeit ging an Oldenburg. Die Verlängerung ging meiner Meinung nach an uns. Und am Ende, glaube ich, wäre dann so ein Elfmeterschießen gerecht gewesen, sage ich mal. Und dann hätte der Fußball Gott entscheiden können quasi.
Mhm. Dann gab es diesen indirekten Freistoß kurz vor Ende der 120 Minuten. Hast du sofort gemerkt, weil wir haben uns auch alle angeguckt, keiner hat vielleicht so richtig auf die Szene geachtet. Hast du sofort gewusst, was da passiert ist?
Nee, absolut nicht. Ich war auf der Bank und ich habe, ich glaube, mindestens 100 Mal gefragt, was ist denn da jetzt passiert? Und ich bin teilweise, also ich war auf 180, weil ich einfach nicht wusste, was da passiert ist. Weshalb ich auch nach dem Spiel direkt da dem Schiedsrichter hinterhergegangen bin, um einfach zu wissen oder zu fragen, was da los ist. Und dann hat er mir das erklärt und dann muss man auch ehrlich sagen, dass das halt laut ein Regelwerk die korrekte Entscheidung von ihm war. Da darf man ihm im Nachhinein, glaube ich, keinen Vorwurf machen.
Hm. Ja, wie funktioniert das dann nach dem Spiel in der Kabine? Habt ihr dann erstmal Jonas Fädel gefragt, wie es dazu gekommen ist? Beziehungsweise, also ich kenne es ja so aus dem Amateurfußball, man macht dem Kollegen dann keinen Vorwurf nach dem Spiel, sondern sagt, okay, das kann halt passieren und jeder ist erstmal mit seinen eigenen Emotionen beschäftigt. Man nagelt ja niemanden an die Wand. Also wie ist es dann bei euch abgelaufen?
Ja, genau, das ist es. Also wir werden da niemandem was vorwerfen. Das war einfach eine unglückliche Situation. Fädel hat uns die Situation erklärt und dann war die Sache auch gefühlt gegessen. Natürlich tut das weh. Ich glaube, ihm tut das mehr weh als jeden anderen. Ich glaube, er hat sich am meisten in den Arsch gebissen, sage ich mal auch gut Deutsch. Deswegen, das Ding ist jetzt durch. Wir haben danach auch direkt gesagt, der Fokus liegt jetzt vollkommen auf der Liga. Wir haben unseren Auftrag bis Ende Mai, Mitte Mai, haben wir ein klares Ziel, können uns dann den Fokus darauf legen. Wie gesagt, dann irgendwie versucht, das Positive aus den Dingen zu ziehen, wie ich auch sonst eigentlich durchs Leben gehe, sage, ey, ist jetzt scheiße gelaufen, aber lass uns das Positive daraus ziehen.
Mhm. Jetzt habt ihr zum zweiten Mal knapp verloren gegen Oldenburg. Ich kann mich erinnern, im Hinspiel hier oder im Pokalspiel, im Punktspiel in Meppen war es ja so, dass ihr habt den 0-1 verloren. Aber es gab auch diese schittige Szene mit Lubongo, wo der Jonathan Wensing im Prinzip schlägt, nachdem er den Ball gespielt hat. Es hat sich auch im Nachhinein rausgestellt. Also ich habe von offizieller Seite gehört, dem Schiedsrichter ist gesagt worden, er hätte eine rote Karte geben müssen in der Szene.
Ja.
Dann wäre das möglicherweise auch anders ausgegangen. Letztendlich habt ihr aber jetzt zweimal knapp verloren. Was macht das mit so einer Mannschaft, weil es ja auch ein sehr unmittelbarer Rivale ist? Macht das was persönlich mit dir? Stachelt es dich an? Schwirren dann überhaupt negative Gedanken im Kopf, dass es vielleicht am Ende eng werden könnte im Meisterschaftsrennen? Oder wie siehst du das?
Ich versuche eigentlich durch diese Sache, also gar nicht so auf den Gegner drauf zu gucken. Ich gucke eigentlich eher darauf, gegen wen spielen wir das Wochenende, gegen wen ist das nächste Spiel, um einfach unseren Job zu erledigen. So ist es auch jetzt gegen Oldenburg klar. Ärgerlich für uns als Mannschaft, ärgerlich für die Stadt, ärgerlich für die Region und vor allem für die Fans. Das tut natürlich weh, denen so einen Derby-Sieg nicht zu geben, jetzt zweimal hintereinander auch nicht. Aber ich glaube, wenn wir am Ende der Saison vielleicht, weiß nicht, in Oldenburg wieder verlieren im Rückspiel und am Ende der Saison aber oben stehen, erster sind und aufsteigen, ist es den Fans scheißegal, dann ist es uns scheißegal. Und das ist so meine Devise zu sagen, ey, am Ende, wenn wir oben stehen, ist ist egal. Mhm. Also ich will am Ende der Saison oben stehen, aufsteigen mit dem Verein und dann sind mir die eventuell drei Niederlagen egal. Natürlich wäre es schöner, wenn wir jetzt das Rückspiel dort gewinnen, aber wie gesagt, Woche für Woche müssen wir unsere Aufgabe erledigen. Ob das denn am Ende gegen Oldenburg ist oder ob das am Ende gegen, weiß ich nicht, Norderstedt ist, dann ist mir das auch egal.
Mhm. Ja, meine These ist das auch. Du kannst ja am Ende auch beide Spiele vielleicht nicht gewinnen gegen Oldenburg oder schlechtestenfalls verlierst du beide sogar. Aber wenn du ansonsten deine Aufgaben alle erledigst im Laufe der Saison, kann es trotzdem zum Aufstieg reichen. Siehst du es ähnlich?
Genau so sehe ich das auch. Also am Ende des Tages ist es wichtig, was am Ende der Saison passiert. Am 34. Spieltag, wenn wir da ganz oben stehen, dann schaut keiner mehr zurück, glaube ich.
Mhm. Ja, dann ging es ja 4 Tage später nach Norderstedt zu deinem ehemaligen Verein. Da hast du jetzt die letzten 2 Jahre gespielt, bevor du im Sommer nach Meppen gekommen bist. Mit welchen Gefühlen bist du erstmal so aus dem Bus ausgestiegen? Hast du erstmal geguckt, okay, treffe ich Bekannte, sehe ich Bekannte? Was war das überhaupt für ein Gefühl, jetzt wieder da aufzulaufen?
Ja, das waren jetzt 2 echt tolle Jahre dort, muss ich sagen, wo ich auch vor allem den Spaß wieder am Fußball gefunden habe. Ich war nochmal in Trier davor, die Türkei-Geschichte, und dann war ich halt in Neustadt da. Ich habe den Schritt damals auch bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, komm, vielleicht waren die letzten 1,5 Jahre nicht so schön. Finde mal erstmal wieder den Spaß, deswegen hatte ich den Schritt gemacht. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich da tolle Leute kennengelernt habe. Ob das der Zeugwart Oliver oder ob das die Trainer waren, die mich da begleitet haben, die Präsidentin Julia Plambeck oder jetzt Femi, der mich dahin geholt hat, oder die Trainer, die danach kamen. Also ich habe da tolle Menschen kennengelernt, tolle Leute kennengelernt. Ich habe mich sehr gefreut, da wieder hinzukommen. Ich habe da auch 1-2 Fans gesehen, die mir nochmal ein Liebeswort zugesagt haben und meinten, ey, freut mich, dass es so gut läuft für dich und so. Und deswegen war es sehr schön. Ich war natürlich, vielleicht war das ein bisschen besonderer als gegen andere Mannschaften, aber mir war es wichtig, dass wir die 3 Punkte holen, auch wenn das meine alte Liebe war.
Mhm. Gibt es dann im Vorfeld irgendwie Sticheleien oder überhaupt so Austausch, WhatsApp, keine Ahnung, Social Media, dass die irgendwie sagen, ey, Ersin, jetzt kommst du wieder, und dann so im Vorfeld, dass es irgendwie das herumgestichelt wird?
Ja, natürlich. Ich habe da noch immer noch gute Freunde in der Mannschaft, ne, die man jetzt einfach kennengelernt hat, die man in Hamburg immer noch, wenn man da ist, besucht und die man einfach, die sind einfach ans Herz gewachsen, sage ich mal. Und mit denen hat man dann telefoniert, gesprochen und so und einfach so Sticheleien gehabt. Ja, aber die haben nach dem Spiel auch gesagt, dass wir da eine gute Mannschaft haben, dass die uns die Daumen drücken, dass wir es am Ende schaffen. Ich glaube, da jeder Einzelne gönnt mir da den Aufstieg mit Meppen.
Und auf dem Spielfeld, bist du so ein Trash-Talker oder unterhältst du dich am liebsten gar nicht, egal ob das jetzt gegen deine ehemalige Mannschaft gibt oder gegen andere Mannschaften? Oder lässt du dich gerne mal auf solche Situationen ein? Oder?
Ja, ich bin einer, der da spielabhängig, sage ich mal, reagiert. Wenn ich merke, es braucht gerade mal ein bisschen Emotionen, dann fange ich gerne auch an, Trash zu talken, ob das mit dem Gegner ist, ob das irgendwie allgemein irgendwie mit der Situation ist, weiß nicht, mal wenn der Trainer mal von der gegnerischen Mannschaft den zweiten Ball reinwirft oder so, dann bin ich auch so der Erste, der mal sagt, ey, reiß dich mal zusammen da oder so. Also ich gucke relativ spielerabhängig darauf. Wenn wir jetzt am Ende, weiß nicht, gegen Werder Bremen 4 oder 5-0 in dem Moment führen, dann versuche ich da nicht Trash-Talk anzufangen, weil ich da auch keine gelbe Karte riskieren will. Aber wenn das dann so ein enges Spiel wie gegen Oldenburg war und dann irgendwie gerade Oldenburg gerade am Drücker ist, dann mal ein Zeichen zu setzen, hart rangehen, vielleicht auch mal vielleicht irgendeine Rudelbildung zu provozieren, so, weißt du, dass man da einfach versucht, ey, wir lassen uns jetzt den Schneid nicht abkaufen, wir sind da. Ich versuche das schon situationabhängig zu machen. Und jetzt gegen Norderstedt war mir einfach wichtig, das sind meine Freunde neben dem Platz. Auf dem Platz habe ich das, ist das ein Gegner wie jeder andere gewesen. Da habe ich jetzt in keinem Zweikampf irgendwie zurückgeschreckt oder so oder gesagt, ey, da gehe ich jetzt nicht so hart ran oder so. Da habe ich mich versucht, auch in jeden Zweikampf irgendwie reinzuhauen und dann den Gegner gegebenenfalls weh zu tun.
Mhm. Ja, wie wichtig war es dann nach diesem Spiel in Oldenburg, nach dem Pokal aus, jetzt nicht nachzugeben, also keinen Zentimeter irgendwie Luft ranzulassen an die Geschichte, nicht weitere Punkte einzubüßen, sondern unnachgiebig zu sein und jetzt auch dieses Spiel zu gewinnen. Ich meine, umso wichtiger auch noch in der Nachspielzeit das Siegtor dann zu machen.
Ja, super wichtig, glaube ich. Wir haben uns das vorgenommen, klar vorgenommen, einfach in der Liga dann weiter zu marschieren. Und ich glaube, das war nicht so einfach, wie jeder vielleicht erwartet hat, irgendwie in Norderstedt jetzt den Dreier zu holen, weil Norderstedt steht jetzt vielleicht tabellarisch nicht so gut da, aber ich weiß, dass die, oder jeder weiß in der Liga da, der Trainer hat uns gut vorbereitet, dass die Qualität haben, auch ein Meppen irgendwie ein Bein zu stellen. Und deswegen war es auch super wichtig, vor allem nach der Niederlage im Pokal, einfach jetzt wieder aufzustehen. Und das ist uns super gelungen. Und umso schöner, dass es dann irgendwie so ein Last-Minute-Treffer war. Natürlich hätte man, glaube ich, hätte jeder das lieber gehabt, wenn das wieder irgendwie so ein 2-3-0 wie in den letzten Spielen davor gewesen wäre. Aber im Endeffekt fragt nach der Saison keiner nach, wie wir in Norderstedt gewonnen haben. Sondern die 3 Punkte zählen, die haben wir dann mitgenommen. Und solche Siege gehören auch dazu.
Mhm. Ja, es war auch die Gelegenheit, ich habe natürlich auch ein bisschen Stimmen gesammelt im Vorfeld und habe mit einem ehemaligen Mitspieler von dir, mit Lars Huxoll, der Sonntag im Tor stand bei Norderstedt, der war in der letzten Saison in Ottensen, aber ihr habt ein Jahr zusammen in Norderstedt gespielt, gesprochen und habe auch mit Louis Sprekelmeier, mit dem du jetzt zusammen beim SV Meppen spielst, habe die mal ganz kurz um eine Einschätzung gebeten, was ist eigentlich er sie hier für einen Fußballer, für einen Mensch, und das wollen wir jetzt einmal ganz kurz anhören.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich glaube, Ersin ist einfach ein unfassbar ehrgeiziger und einfach super Typ, der alle seine Mitspieler voranbringen will. Und ich glaube, das weiß jeder zu schätzen. Vor allen Dingen, wie er auch einfach ein lieber Mensch ist und halt menschlich einfach super ist. Und ich glaube, diese Ehrgeizigkeit, die kann ihn beim Meppen noch ganz weit bringen.
Also ist ein sehr offener Spieler, er ist immer gut gelaunt und bringt einfach gute Stimmung in die Mannschaft, ist immer sehr präsent und macht sehr Spaß. Ich sitze auch neben ihm in der Kabine, verstehe mich gut mit ihm, aber auch jeder andere. Und freue mich, dass er zu uns gewechselt ist.
Ja, das waren also Louis Sprekelmeier und der erste war Lars Huxoll. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Stimmen direkt nach dem Spiel, deswegen war das alles noch ein bisschen hektisch. Genau, aber Lars hat gesagt, du bist unfassbar ehrgeizig und willst deine Mitspieler voranbringen. Ja, wie äußert sich das?
Ja, grundsätzlich hört sich das sehr, sehr, sehr nett an oder schön an, sich sowas anzuhören. Also lieben Dank an beiden nochmal und vielleicht hören die ja hören Sie sich die Folge ja mal an. Auf jeden Fall zu Lars. Absolut, also so ich bin ehrgeizig. Ich will auf dem Platz gewinnen. Ich will mir Ziele setzen. Ich will mit meiner Erfahrung weiterhelfen. Ich glaube, das meint er dann auch so. Ich habe einiges gesehen. Ich bin zwar 27 Jahre jung, aber ich habe schon einiges erlebt, sage ich mal. Und ich habe lernen dürfen von unfassbaren Leuten, von unfassbaren Menschen auch, die eine Riesenkarriere hatten, die auch nicht so eine große Karriere hatten, aber die trotzdem schöne Ansichten hatten. Habe ich versucht, aus jeder Person irgendwie das Positive rauszuziehen und das dann weiterzugeben. Und das versuche ich auch hier. Ob das bei den Jungen irgendwie ist, bei den ganz Jungen, oder ob das bei den Mitteljungen sind, so wie Luis ist ja auch 2002 ja so. Ich versuche da jeden irgendwie was mitzugeben, denen zu helfen. Und dann liegt das natürlich an denen irgendwie zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, der hat schon irgendwie vielleicht was gesehen und das muss ja was heißen, wenn er mir irgendwie Tipps gibt oder nicht. Oder halt nicht, aber ich versuche da trotzdem regelmäßig da irgendwie auf dem Platz, wenn mir was auffällt, den Jungs was mitzugeben, ob das denn die Spieler ist, die regelmäßig spielen und die einfach das Spiel vielleicht das und das vielleicht besser machen können, oder ob das irgendwie Spieler sind, die gerade vielleicht hinten dran sind, und zu sagen, ey, ich war auch in der Situation, war hinten dran, habe nicht gespielt, ich habe es vielleicht aber falsch gemacht, indem ich meinen Kopf in den Sand gesetzt habe oder gesteckt habe. Mach das nicht, weil am Ende schadest du nur dir selber so. Mhm. Und deswegen ich habe schon alle Fassaden gefühlt gesehen, und versucht denen das dann irgendwie mitzugeben. Immer, natürlich ist es im Nachhinein irgendwie immer leichter gesagt als getan. Vor allem für die Spieler vielleicht, die irgendwie hinten dran sind. So, aber in dem Moment hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass mir irgendjemand sagt, ey, mach das für dich lieber. So, jemand hätte vielleicht mir in den Arsch getreten, hätte gesagt, ey, mach das so und so. Hat es auch, aber mir war es halt damals natürlich nicht bewusst. Und damals habe ich auch gesagt, ist jetzt so und so. Aber ich hätte vielleicht das anders machen können, wäre vielleicht dann auch anders gelaufen. Aber ich versuche da total offen mit ihm zu sein und natürlich ein Thema ehrgeizig nochmal natürlich jedes Spiel zu gewinnen. Und umso schöner, dass ich jetzt mit Meppen eine Mannschaft gefunden habe, die jedes Spiel auf jeden Fall gewinnen will.
Mm, ja. Was mir noch hängen geblieben ist, ich glaube, Luis sagt dann, dass du auch ein lieber Mensch bist. Da denke ich immer so, trotz Konkurrenzkampf und auch im Leistungssport, ist das auch tatsächlich möglich?
Ja, absolut. Ich glaube, neben dem Platz ist es, glaube ich, sogar ein Stück weit wichtiger, ein vernünftiger Mensch zu sein, ein lieber Mensch zu sein, der vielleicht den Leuten auch helfen will. Auf dem Platz kann man vielleicht das Arschloch sein, sage ich mal, da eklig sein, rangehen, vielleicht um die Plätze auch kämpfen, aber im Endeffekt ist, glaube ich, wichtig, ein guter Mensch zu sein, so niemandem was Schlechtes zu wünschen, niemandem eine Verletzung zu wünschen oder sonst irgendwas. Ich bezweifle, also ich kann das auch nicht glauben, dass es sowas gibt im Fußball, aber tatsächlich gibt es das, je höher das geht, desto mehr gibt es sowas. Aber ich habe in dieser Mannschaft das bis jetzt noch nicht erlebt, bin auch fest davon überzeugt, dass es sowas bei uns nicht gibt. Ich würde für jeden Einzelnen in der Mannschaft meine Hand ins Feuer legen da und würde da jeden für jeden sagen, dass die halt nicht so sind, dass jeder ein lieber Mensch ist, dass jeder echt, echt cool drauf ist. Natürlich ist jeder ehrgeizig, natürlich will jeder einzelne Spiel, aber am Ende des Tages können leider nur 11 spielen, aber wir haben es jetzt am Wochenende auch gesehen, wir brauchen jeden einzelnen Fehlfeld aus. Rankic hat auf einmal die Chance bekommen, belohnt sich mit dem Tor. Das wird öfter passieren in der Saison. Ein Wessels ist rausgefallen, sind Spieler hinten dran, wie ein Stulle, wie ein Nika Natsch. Auf jeder Position haben wir in der Mannschaft jeder doppelt besetzt, dass jeder spielen kann. Wir haben einen Engelmann als Backup. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man mal überlegt, was da für Namen sind, was für Spieler sind, die schon sowas erlebt haben. Deswegen, klar, es ist, glaube ich, manchmal so schwierig zu hören von außerhalb, so okay, vielleicht ist da manchmal Unruhe oder so, weil die Qualität, also weil die Breite einfach da ist und jeder vielleicht nicht zufrieden ist. Aber bei uns ist das wirklich so, dass jeder Einzelne für jeden da ist und vor allem positiv ist, dass jeder jedem das Beste gönnt. So habe ich es wahrgenommen, so nehme ich es wahr. Und wie gesagt, meine Hand würde ich dafür auch ins Feuer legen.
Ja, du bist 1998 in Lübeck geboren, bist jetzt 27 Jahre alt. Ich habe irgendwo gelesen, dass du dich selbst mal als Straßenfußballer bezeichnet hast. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie sind so die ersten Jahre gewesen, dass du auch sagst, okay, ich bin Straßenfußballer? Hast du nach der Schule den Ranzen in die Ecke geworfen und bist erstmal Fußball spielen gegangen?
Ja, genau. So in etwa war das. Also ich habe damals war es ja nicht so viel mit Social Media, nicht so viel mit Handys und anderen Sachen. Ich kam nach Hause und dann musste meine Mutter oder meine Schwester mich vom Bolzplatz holen. Wir waren die Generation, die noch auf Grant und Stein gespielt haben. Deswegen habe ich damals in irgendeinem Interview mal gesagt, dass ich mich als Straßenkicker da sehe, weil wir auf den Straßen aufgewachsen sind. Ich bin auch tatsächlich so in einfachen Verhältnissen groß geworden. Wir hatten nicht alles als Kinder, aber was ich hatte, war halt immer mein Ball und die Unterstützung von meiner Familie, die immer gesagt haben, ey, Schule als erstes zwar, aber Fußball wurde auch immer, also neben Schule Fußball, also das waren die beiden Sachen, die ich hatte. Mhm. Und das hat mir auch absolut gereicht. Und man hat auf jeden Fall damals öfter auf der Straße gekickt als heutzutage leider.
Ja, ich habe gelesen, du bist im Buntekuh, im Stadtteil aufgewachsen, gilt als sozialer Brennpunkt. Ja. Ist der Fußball dann, klar, weil er Spaß macht, spielt man Fußball, aber ist auch sozialer Aufstieg auch eine Triebfeder dann für einen persönlich, wenn man, sag ich mal, in nicht so ganz tollen, einfachen Verhältnissen groß geworden ist?
Ja, absolut, absolut. Mein Ziel war es dann immer so, ey, ich will es hier rausschaffen, weil ich dann auch meiner Familie halt helfen will, ne? Meiner Mutter unterstützen will, meinem Papa unterstützen will. Und das war natürlich auch ein großer Ansporn. Damals bin ich dann mit 16 ins Internat zu St. Pauli. Das war dann so das erste Mal, dass ich dann aus dem Stadtteil raus, aus Lübeck raus, auch meine Freunde damals zurückgelassen habe. Was eventuell, oder ich heute auch so als so ein Schritt, der mir sehr, sehr gut getan hat, betitelt, weil ich glaube nicht, dass ich schulisch zum Beispiel so weit gekommen wäre, wenn ich da geblieben wäre, wenn ich da in dem Ausrufezeichen oder Gänsefüßchen Brennpunkt geblieben wäre, weil da war es dann schon, da war die Ablenkung da. Da hättest du leichter auf die schiefe Bahn gehen können, sage ich mal, als da auf dem Internat von St. Pauli, weil da waren die hinterher, da musstest du die Schule machen, da hattest du die Ablenkung nicht, da hattest du nur die Ablenkung von den Fußballern, die irgendwie noch mehr trainieren wollten. Und das hat mir auf jeden Fall gut getan. Und das war auf jeden Fall auch ein Ansporn.
Ja. Also hast du erst beim VfB Lübeck gespielt, bist dann ins Internat zum FC St. Pauli gegangen. Hast dann in jungen Jahren tatsächlich 21 Spiele auch schon in der zweiten Liga gemacht, zwei Tore vorbereitet. Markus Kauczynski war damals der Trainer. Für dich eine besondere Person, weil er dich auch zum Profi gemacht hat. Und musste dann im Prinzip gehen, als du, glaube ich, im April 2019 deinen Vertrag verlängert hast. Dann ist Jus Luhukay gekommen, Timo Schulz dann später, der jetzt beim VfL Osnabrück Trainer ist. Also wie wichtig war auch Kauczynski für deine Karriere, für die Anfänge, die ja dann auch in der zweiten Liga dann auch stattgefunden haben?
Ja, eigentlich der Trainer, der mich zum Profi gemacht hat damals, ne? Also das werde ich ihm, da werde ich immer dankbar sein. Natürlich, den wird man nicht vergessen. Aber ich glaube, da habe ich auch einfach mit der Leistung auch überzeugt. Aber wiederum wird man so einem Trainer, ist man dankbar. Der hat mich damals zum Profi gemacht. Unter ihm habe ich die meisten Spiele gemacht. war eine sehr coole Zeit, also Millerntor zu spielen, auswärts zu spielen. Zweite Liga ist nochmal ein anderer Schnack. Das war schon cool. Und dann, wie es denn im Fußball halt ist, ne, unter Luke, wurde es dann ein bisschen weniger. War dann halt ein unglücklicher Zeitpunkt, sage ich mal, den Vertrag dann auch zu verlängern, weil man dann weil ein der Befürworter quasi dann gehen musste. War dann wiederum nicht so eine schöne Zeit danach. Aber so ist das dann im Fußball gewesen.
Ne? Ja. Du hast dich dann ausleihen lassen zum VfB Lübeck, im Prinzip zu dem Heimatverein von dir.
Ja.
Hast da in der dritten Liga gespielt, 30 Spiele gemacht, 6 Tore und 4 Vorlagen. Warst damit hinter Yannick Deichmann, der 8-mal getroffen hatte, der zweitbeste Schütze auch bei denen. Hast da auch schon Torben Detas und Benjamin Gommert kennengelernt, die ja beide auch vorher beim SV Meppen gewesen waren.
Ja.
Passend dazu haben wir natürlich Torben Detas eben gefragt, was er so zu sagen hat. Ja, und das wollen wir uns natürlich jetzt auch gerne einmal anhören.
Ja, cool.
Ist auch sehr interessant, was Torben so zu erzählen hat.
Ersin ist ein Fußballer, der einfach zocken will. So. Und ich stehe unfassbar gerne mit ihm auf dem Platz, weil wir uns, glaube ich, auch neben dem Platz gut verstehen, aber auf dem Platz auch so ein bisschen so dieses so immer mal wieder so einen kurzen Pass zwischendurch und so. Und in Lübeck habe ich mit zusammengespielt. Da war ja, kam er ja von Pauli als Jungprofi. Und er ist einfach auch jetzt durch seine Station auch viel Negatives erlebt tatsächlich. Irgendwie sehr, sehr gereift, menschlich, aber als auch Fußballer. Und letztes Jahr in Norderstedt Kapitän gewesen, vorangegangen. Und diese Rolle will er, versucht er auch bei uns zu erfüllen und macht es, finde ich, bisher sehr gut. Und ich hoffe, dass er sich jetzt demnächst mal eine Kaffeemaschine zulegt. Dann kann er mir mal demnächst auch privat mal öfter einen Kaffee ausgeben. Das kannst du mir auf jeden Fall auch sagen.
Ja, du hattest an anderer Stelle vor kurzem mal gesagt, dass du irgendwie überlegst, dir eine Siebträgermaschine zu holen, dass du, glaube ich, ein Kaffeeliebhaber bist und irgendwie einen Barista-Kurs mit deiner Freundin gemacht hast. Aber mit der Kaffeemaschine hat das offensichtlich noch nicht geklappt. Trinkst du jetzt seinen Kaffee weg oder was?
Tatsächlich, witzigerweise habe ich heute Morgen eine Kaffeesiebträgermaschine bestellt, muss ich sagen. Also witzigerweise, ich wusste es davon wirklich nicht, dass das Torben auch angesprochen hat. Vielleicht hat er deswegen heute Morgen auch gelacht, als ich ihm das erzählt habe, weil ich hatte ihm dann die Bilder geschickt, meinte, was hältst du denn davon? Dann habe ich die bestellt und dann hatten wir telefoniert und meinte, hast du jetzt eine bestellt? Und meinte, ja, witzigerweise habe ich die jetzt heute, eine Siebträger, tatsächlich gekauft. Und umso witziger, dass du mir jetzt die Frage stellst, ja, jetzt kann ich ihn öfter einladen. Also ich bin ein riesen Kaffeeliebhaber und Torben auch, jetzt kann ich ihn öfter einladen, stimmt.
Ja, ihr habt also in Lübeck dann schon zusammen gespielt. Er sagt ja, okay, ihr zockt auch gerne so miteinander auf dem Spielfeld. Gibt es eigentlich so Mitspieler, die man tatsächlich, weil man weiß, okay, der gibt mir das zurück oder mit dem kann ich dieses und jenes machen. Gibt es so Spieler, die man vielleicht ein bisschen häufiger deswegen auch anspielt? Klar, ist er vielleicht auch auf einer Position, mit der du vielleicht auch häufiger zu tun hast, weil er sozusagen, weil du eine Art Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive bist. Also ist das so, weil du weißt, okay, mit Torben kann er halt was mit dem Ball anfangen, von dem kriege ich was zurück, den kann ich anspielen?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger 50, the 40, the 30, there's the... und mehr... Giro Deluxe. Mein Konto mit Extra. Perfekt für SV Meppen-Fans.
Ja, grundsätzlich versuche ich, oder ich persönlich, ich glaube, jeder macht das ein Stück weit, zu wissen, was die Stärke von den Spielern ist. Was ist die Stärke von Olli Schmidt, was ist die Stärke von Ulmo, was ist die Stärke von Torben, und so kann ich jetzt durch die Mannschaft gehen. Und ich weiß, dass die Stärke von Torben ist, dass er weiß, was er mit dem Ball anfangen kann. Wenn ich ihn im Fuß spiele, weiß ich oft, dass ich den auch zurückkriege, genauso wie es das bei Senga ist. Also es ist bei vielen so, aber Torben und ich sind schon Zocker, sage ich. Gerne auf dem Platz, sagt man gerne. So, und deswegen ist es ein Spieler, mit dem ich sehr gerne auf dem Platz stehe. Der weiß, wie ich ticke, auch von der Zeit in Lübeck weiß er, wie ich spiele, weiß er, wie ich bin. Und ich glaube, von Spiel zu Spiel wird es auch besser, wird es auch für andere besser, weil man nicht, es ist immer leichter gesagt, so eine Vorbereitung ist manchmal gar nicht genug, die Spieler kennenzulernen. Es kommt auch über die Saison hinweg, nach dem 10., nach dem 15., nach dem 20. Spiel irgendwie, wird man jeden besser kennenlernen, und so ist das. Ich habe das Gefühl, jeder Einzelne auf dem Platz lernt sich einfach besser kennen. Senga ist seit 3, 4, 5 Spielen erst auf dem Platz, so. Das sind die ersten Spiele, die wir miteinander machen, und ich habe das Gefühl, wir unsere Connection wird immer besser, auch mit den anderen, nicht nur mit Sänger und ich, sondern Sänger Torm, Sänger Ulbo, Sänger Olli. Das wird mit allen immer besser. Also wenn man dann immer 90 Minuten irgendwie zusammen spielt, lernt man sich einfach besser kennen als im Training. Deswegen, ja, unsere Connection ist super auf dem Platz, neben dem Platz. Ich habe Torm echt sehr, sehr, sehr gern. Das ist damals in Lübeck schon und umso schöner, dass wir uns hier jetzt wieder getroffen haben.
Mhm. Also wir reden vom Sommer 2021, ihr seid ja mit Lübeck abgestiegen. Jetzt folgen ja im Prinzip die zwei schwierigsten Jahre, würde ich mal sagen, deiner Karriere. Also du hast dann das Angebot aus der Türkei bekommen von Antalyaspor. Da war Nuri Şahin auch Trainer. Ich glaube, später hast du mit Ömer Toprak auch noch zusammengespielt. Der war dann Teamkollege. Erstmal, wie ist das zustande gekommen, dass du dann, ich meine, du hast auf dich aufmerksam gemacht in der dritten Liga, dass du dann in die Türkei gegangen bist?
Ja, in der Türkei ist es meistens so, dass die schon gerne nach Deutschland schauen. Nach Deutschland schauen, um deutsch-türkische Spieler, die irgendwie erfolgreich Fußball spielen, abzuwerben. Und ich hatte damals dann auch einen Berater, der da einen guten Draht hatte. Und nach der Saison hatte ich dann einfach das Gespräch dann mit Timo Schulz damals, der gesagt hat, du wirst hier eigentlich deine Chance schon kriegen. Wird ein Konkurrenzkampf sein. Damals kam dann Marcel Hartl auf der Position noch dazu, auf der 8. Und dann meinte er halt zu mir, ja, du bist halt eingeplant für den Kader, aber es wird halt nicht leicht. Und dann kam ein Berater, der natürlich mit dem Angebot aus der Türkei kam, der dann, wo es halt finanziell sehr attraktiv und lukrativ war. Ich war halt damals ein junger Spieler, der nicht so einen Kopf hatte wie jetzt, sage ich mal. Wenn ich damals diesen Kopf wie jetzt hätte, hätte ich vielleicht nicht so entschieden, sage ich mal, hätte ich vielleicht den Weg nochmal über die dritte Liga gegangen, weil ich, glaube ich, als junger Spieler einen guten Wert hatte von 30 Spielen und 10 Scorern. Als 21-Jähriger ist, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. Ja. Und vielleicht hätte ich dann in Deutschland meinen Weg gehen können und hätte da vielleicht ein erfolgreicher abschneiden können, vielleicht oder früher oder später in der zweiten Liga landen können. Aber im Fußball ist das leider so. Und hätte ich den Schritt jetzt nicht gemacht, hätte ich nicht Nuri Şahin kennengelernt, hätte ich vielleicht nicht Ömer Toprak kennengelernt oder andere tolle Spieler, die jetzt immer noch in der Türkei spielen, die eher in meinem Alter sind, habe ich bis heute noch Kontakt zum Beispiel mit Ufuk Akyol, der aus Stuttgart in der Jugend war, ein 97er-Jahrgang, der auch in der Nationalmannschaft damals Kapitän war, ein Harun, der in der Schweiz gespielt hat, auch für die Schweizer Nationalmannschaft. Wir waren so drei Jungs, die viel untereinander auch privat unterwegs waren, mit denen ich bis heute noch super gut befreundet bin. Also deswegen will ich niemals sagen, dass ich etwas bereue, weil sonst hätte ich die Jungs nicht kennengelernt, aber im Nachhinein weiß ich halt nicht. Oder man würde gerne so mal wissen, wie es gelaufen wäre, wenn man da geblieben wäre, in Deutschland geblieben wäre. Aber es ist so, wie es ist. Es ist gekommen, wie es ist. Wenn ich das vielleicht nicht gemacht hätte, wäre ich nicht heute hier gewesen, also hier gelandet und im besten Fall vielleicht im Mai aufgestiegen. So. Deswegen bereue ich nichts. Ich versuche aus allem die positiven Dinge zu ziehen. Und auch in dem Fall habe ich dann die positiven Sachen versucht mitzunehmen.
Hm. Du hast ja letztendlich deinen Vertrag dann nicht erfüllt, hast dich nochmal ausleihen lassen in die Niederlande zum FC Dordrecht, hast da nochmal gespielt, dann hast du es nochmal beim Zweitligisten in der Türkei bei Tuzlaspor versucht. Da sind aber scheinbar irgendwie Versprechungen auch nicht eingehalten worden. Genau. Warum hat es nicht funktioniert in der Türkei aus deiner Sicht für dich?
Boah, schwierige Frage. Ich würde sagen, dass ich in Deutschland, ich bin groß geworden, aufgewachsen in der Türkei. Ich bin mit einer Mentalität, mit einer Kultur aufgewachsen, die ganz früh natürlich sehr konservativ war mit dem Türkischen. Aber als ich dann mit 16 dann rübergegangen bin, habe ich auch sehr, sehr gut die deutsche Mentalität und die deutsche Kultur kennengelernt. Und ich bin mit beidem sehr happy. So. Ich habe beides, ich bin glücklich, dass ich sagen kann, beides. Und in der Türkei war es dann schon extrem, was in Richtung die türkische Mentalität ging. Und da dreht sich halt viel um Kohle und viel um Geld. Und meiner Meinung nach war es dann einfach so, in Antalya war es eine Erfahrung wert. So, wenn es gut gelaufen wäre, wäre es top. Aber spätestens nach dem Jahr und dann nach dem halben Jahr in Holland war ich schon so der Fokus, dass ich gesagt habe, ich will nach Europa, ob das in Holland ist oder hauptsächlich wieder gerne nach Deutschland, war mein Ziel, so dass ich sage, ey, ich will wieder zurück in die dritte Liga, weil das war ja nur ein Jahr her, war mein Gedanke, so gesagt, ey, von einem Jahr hast du noch als 21er 10 Scorer gesammelt, jetzt kannst du ja locker nach einem Jahr, auch wenn nur ein halbes Jahr zweite Liga Holland ist jetzt auch nicht so schlecht, kannst du ja zurück, aber da waren dann Berater, die mir dann ein Ohr geflüstert haben und gesagt haben, ja, bleib in der Türkei, bleib in der Türkei, bleib in der Türkei. Und so war es dann auch so, dass ich dann mich da auch schon ein Stück weit wieder belabern lassen habe und gar nicht mit dem Herzen dabei war eigentlich bei der Entscheidung. Finanziell war es lukrativ, ja, auch in der zweiten Liga, Aber als dann so die ersten Versprechungen nicht eingehalten wurden, war mir klar, okay, du warst von Anfang an eh nicht mit 100% dabei. Vielleicht lag es ein Stück weit daran, aber auch einfach, weil ich, wie gesagt, die Versprechen wurden nicht eingehalten. Ich bin einer, der ehrlich und Gerechtigkeit will. Und in dem Moment war es dann vom Gefühl her eh nicht die richtige Entscheidung. Als dann die ersten Versprechen nicht eingehalten worden sind, war es für mich klar, okay, ist mir jetzt alles egal. Ich will einfach nach Deutschland zurück, wo ich meine Familie und Freunde auch einfach in der Nähe habe.
Ja, aber eine Wahnsinnszeit, auch wenn du sagst, ein paar Jahre vorher noch zweite Liga und dritte Liga gespielt, dann bist du ein halbes Jahr vereinslos gewesen und bist im Januar 2023 in die Regionalliga Südwest zu Eintracht Trier gegangen, bevor dich Olufemi Smith zu Eintracht Norderstedt geholt hat. Der hat dich jetzt auch zum SV Meppen geholt. Worüber hast du mit ihm länger gesprochen? Über deine fußballerischen Qualitäten, die er ja selber sehr gut nachvollziehen konnte, weil er sie selber vor Ort auch erlebt hat? Oder vielleicht eher sogar darüber, wie deine Qualitäten als Führungsspieler sind?
Oh, ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, als ich das halbe Jahr vereinslos war, hatte ich mich auch bei Norderstedt fit gehalten. Deshalb kannte mich Femi auch menschlich und auch fußballerisch und sportlich. Allerdings war ich auch natürlich da im Kopf so, ey, ich habe das letzte Jahr noch im Profibereich gespielt, ich werde jetzt nicht in die Regionalliga gehen. So war mein Gedanke auch damals, und bin ich auch ganz ehrlich, ich dachte mir, ich wechsle doch jetzt nicht in die Regionalliga. Man hatte Gespräche mit Regionalligisten, die irgendwie ein Jahr später in die dritte Liga hoch sind, oder so echt gute Regionalligisten, wo man gesagt hat, ey, gar nicht so verkehrt, aber ich war Profi, ich gehe doch nicht in die Regionalliga. Und so war es dann halt auch. Und dann wurde Tag zu Tag, wurde es immer später und später und später. Und dann war schon Winter. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie kommt nichts. Und dann war Trier irgendwie die letzte Option, wo ich dann gesagt habe, ey, versuch da einfach zu zocken, einfach wieder auch Spaß zu finden. Dann hatte ich das gemacht. Und war auch dann am Ende nicht so schön. Ich habe da zwar meine 14 Spiele gemacht, aber da war dann auch ein Trainerwechsel und dann war auch eine schwierige Zeit, sage ich mal, weil es dann auch extrem weit weg war und irgendwie alles nicht so schön war, auch einfach mental eine schwierige Phase, weil man einfach gefühlt das Jahr davor noch echt erfolgreich im Profifußball war und dann auf einmal war man ein halbes Jahr vereinslos und dann ist man in Eintracht Trier gelandet, wo auch ein Top-Verein, also ich will Trier jetzt nicht schlecht reden, aber damals haben die um den Abstieg gekämpft und ich war dann so, hey, ich habe damals noch in der Holland gespielt, in der Türkei, war mit Spielern wie hier Nuri Sahin unterwegs und jetzt finde ich nicht mal einen vernünftigen Regionalligisten im Winter. Es war schwierig und weshalb ich dann mit Femi dann das Gespräch hatte, der mich dann sofort eigentlich angerufen hatte, wo es Richtung Mai ging und er gesagt hat, ey, komm noch nach Hamburg zurück, hat mir einen Plan aufgezeigt, hat mir gezeigt, dass ich einfach wieder den Spaß finden soll, dass ich da wieder auf Spiele kommen kann, dass ich einfach hauptsächlich den Spaß wieder am Fußball finde und das war absolut die richtige Entscheidung. Ich würde es immer wieder so machen. Dann haben wir halt gesagt, okay, 1 bis 2 Jahre einfach gucken, wie es läuft und im Optimalfall nach 1 oder 2 Jahren einen Verein finden, der vielleicht direkt in der dritten Liga ist oder einen geilen Verein, der irgendwie Ambitionen hat. Ne? Mhm. Und umso schöner, dass es dann am Ende jetzt mit Meppen geklappt hat, weil Meppen genauso ein Verein ist, wie ich mir das vorgestellt habe. So vor 2 Jahren bin ich zu Norderstedt gegangen, habe gesagt, ich will in Norderstedt jetzt den Spaß finden. Danach will ich einen ambitionierten Verein finden, der Fans hat vor allem und einfach eine Kraft. Und als Meppen dann angerufen hat, war für mich auch eigentlich ganz schnell alles klar. Habe gesagt, ich will das 100% machen und habe die Entscheidung auch getroffen mit 100%iger Überzeugung und nicht so wie die letzten Jahre, wo ich immer mal wieder so kein gutes Bauchgefühl hatte. Hierbei war ich mir sicher, dass es gut wird. Dass ich vorher schon ein gutes Bauchgefühl habe. Und ja, jetzt bin ich hier.
Ja, diese Vereinslosigkeit, ich meine, die macht ja auch nachdenklich. In diesen Wochen und Monaten wirst du ja wahrscheinlich auch ein paar Mal darüber nachgedacht haben, wie deine Zukunft auch aussieht. Hast du dir da irgendwie mal Gedanken über einen Plan B gemacht?
Ja, klar, man hat sich da sehr viel den Kopf zerrissen, sage ich mal. Was macht man jetzt? Fängst du eine Ausbildung an? Fängst du ein Studium an? Fängst du, was machst du? Gehst du in die Oberliga und machst da wirklich irgendwas? Aber mein Ziel ist es, so lange wie möglich auf höchstem Niveau Fußball zu spielen. Ich will mir meine Ziele hochstecken, wie möglich es geht, so hoch wie es geht, weil ich einfach mir denke, dass, oder ich bin der Meinung, dass wenn ich die Möglichkeit, Fußball zu spielen, habe. Das haben nicht viele. Jeder Junge da draußen würde mit mir gerne den Platz tauschen, auch in der Regionalliga so. Und das ist mir einfach in den Jahren bewusst geworden. Deswegen will ich, solange es geht, so hoch wie möglich spielen. Ich will jetzt mit Meppen am liebsten aufsteigen in die dritte Liga und dann will ich gucken, was da geht. Und ich will so lange wie möglich vor Fans spielen, weil das in dem Jahr einem bewusst geworden ist, vor allem, ne? So den Ball nicht mehr am Fuß zu haben, dieses tagtägliche Training. Ich bin gerne hier, ich bin gerne eine Stunde, zwei Stunden vorm Training hier um 9 schon, obwohl Training erst um 11 ist, weil ich die Zeit da zu schätzen gewusst habe, dass ich das da erst realisiert habe, wie schön das eigentlich ist, in der Kabine zu sitzen und über Quatsch zu labern und reden und mit den Jungs zu lachen, zu einen Spieltag zu weinen, vielleicht zu trauern und Aufstiege zu feiern, Abstiege zu, also weißt du, diese Emotionen, die haben da gefehlt und da wurde es einem erst bewusst. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, klar, Plan B, auch jetzt noch, zu sagen, was will ich nach dem Fußball machen. Aber ich glaube, mein Herz und mein Körper ist für den Fußball einfach geschaffen, auch für nach dem Fußball. Also nach dem Fußball kann ich, nach der aktiven Karriere, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich was anderes mache, als auf der Bank zu sitzen oder als Trainer oder als Sportdirektor oder als irgendwas zu arbeiten, weil ich für den Fußball einfach so viel getan habe, mein Leben lang einfach aus Fußball bestand. Und deswegen werde ich, glaube ich, also Stand jetzt, ich weiß nicht, wie das in 5 Jahren ist, aber Stand jetzt ist mein Traum schon immer noch, im Fußballgeschäft zu bleiben, auch nach der Karriere.
Ja. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal über Olufemi Smith gesprochen, der damals sein Trainer in Norderstedt war, der jetzt inzwischen seit Mai sportlicher Leiter beim SV Meppen ist. Und auch den habe ich natürlich gefragt. Und der hat was Interessantes erzählt, das hören wir uns jetzt mal an.
Hallo Ersin, ich hoffe, du hast einen guten Podcast und viel Spaß beim Rasenschnack. Ich habe zumindest eine kleine Geschichte, die ich dich nochmal fragen wollte, und zwar, wie ist es dann zu dem Namen deines Haustieres gekommen? Der ist ja doch etwas ungewöhnlich.
Was hast du denn für ein Haustier und wie heißt das Haustier?
Ja, also ich, meine Freundin und ich haben uns damals in der Corona-Phase in Lübeck haben uns einen Hund, einen Zwergpudel zugelegt und der junge Mann heißt Norbert, der ist jetzt 4,5 Jahre alt, wird im Dezember 5.
Okay.
Und der Name ist eigentlich ganz simpel. Also ich war natürlich bei dem Namen so Rocco oder Balboa oder sowas. Und meine Freundin war dann relativ schnell bei Norbert, weil sie hatte vorher auch einen Hund, den sie an ihre Eltern quasi wieder abgeben musste, weil sie dann mit mir nach Lübeck gezogen ist und so. Und der hieß Ludwig. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der Ludwig heißt, passt irgendwie Norbert dazu.
Okay.
Und ich bin ja auch aus türkischen Verhältnissen irgendwie so groß geworden. Und ich meinte, meine Kinder sollen schon so eher in Richtung orientalischen Namen gehen. Dann habe ich gesagt, komm, wir können unseren Hund einen richtig guten und arischen Namen geben. Und wenn ich dann am Ende so quasi ein bisschen mehr Prozente auf den Namen unserer Kinder dann habe quasi.
Okay, also ein Kompromiss sozusagen.
Ja, absolut.
Ja, okay, alles klar. Gut, dann lass uns jetzt mal auf die ersten Wochen hier oder die ersten Monate auch beim SV Meppen schauen. In der Vorbereitung hast du alleiniger Sechser gespielt. Da ist dann meistens die Aufgabenteilung so gewesen, dass Erik Senger dann die andere Halbzeit gespielt hat. Zu Saisonbeginn warst du auch alleiniger Sechser. Da hat Erik dann meistens, ist er von der Bank gekommen. Jetzt ist es eher so, dass seit ein paar Wochen Erik Senger die Sechserposition bekleidet, du so als Achter, sag ich mal, unterwegs bist. Wobei in Oldenburg war es für mich vielleicht eher sogar eine Doppelsechs. Ja, erstmal, was unterscheidet dich vielleicht auch von Erik Senger, beziehungsweise was kannst du auch von ihm lernen? Weil er hat ja auch viel Erfahrung in der zweiten Liga, hat viel in Sandhausen gespielt, ist ein bisschen älter, vielleicht noch ein bisschen erfahrener als du.
Absolut.
Was gibt er dir, was kann umgekehrt er vielleicht auch noch von dir lernen?
Ja, Senger ist absolut ein super, super Typ. Neben dem Platz und auf dem Platz einer, der sehr viel Struktur reinbringt, der nochmal diese gewisse Erfahrung nochmal extra mitbringt, ne, aus etlichen Zweitligaspielen. Er ist einer, der klar die Sechs hält, der da Struktur reinbringt, der in den Zweikämpfen da ist. Ich bin froh, dass er da ist. Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl. So. Ich spiele klare Sechs, ich spiele Acht, ich spiele auch offensiver, Hauptsache im Zentrum. So. Mir ist das eigentlich relativ schnuppe, sage ich mal. Aber ich fühle mich aktuell sehr, sehr wohl auf der Acht. Ich werde da aber spielen, wo ich gebraucht werde. Und mit Senger ist es so, dass wenn er auf dem Platz ist, hat man als Achter einfach diese gewisse Sicherheit. Wenn man mal einen Ball verliert, weiß man, dass da ein Staubsauger ist. Und das gibt er uns im Moment. Der gewinnt Zweikämpfe ohne Ende. Der ist beim Aufbau super wichtig. Der bringt Ruhe rein. ich will jetzt nicht sagen, dass es vorher nicht so war. Ich glaube, ich habe da auch meine gewissen, meine Qualität auf der Position. Aber ich glaube, ich kann der Mannschaft jetzt aktuell auch auf der 8 weiterhelfen, weil ich da dann auch meinem Laufpensum mit meiner Ekligkeit und in den Zweikämpfen jetzt auch mit, weiß nicht, in den letzten 4-5 Spielen habe ich auch 3 Tore gemacht. Ich glaube, da habe ich einfach noch mal ein bisschen mehr Torgefahr, weil ich gerne in die Box laufe, weil ich gerne einfach von Box zu Box laufe, von Defensive zu Offensive, von Offensive zu Defensive. Ich bin ein laufstarker Spieler, deswegen tut mir das da aktuell gut, weil auf der 6 musst du ja eher dann schon defensiver denken, vor der Abwehr bleiben, da staubsaugen und mit der 8er-Position aktuell kann ich auch meine offensive Qualität einfach auf den Platz bringen. Mhm. Und das tut, glaube ich, der Mannschaft aktuell gut, tut mir aktuell gut. Und dass wir da einfach einen Spieler haben, der so eine Erfahrung hat, tut der Mannschaft absolut gut mit Senga. Mhm.
Mhm. Wie viele Kilometer läufst du so in so einem Spiel etwa?
Ich glaube, mein Bestwert war jetzt 11,8.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, gegen wen das jetzt war, gegen Bremen, glaube ich. Ja. Aber Torben Deters hat die jetzt nach 120 Minuten gegen Oldenburg mit 16,2 geknackt.
Also 16,2 Kilometer. 16,2
ist der gute Mann gelaufen. Ja, da bin ich ja noch 90 raus. Da hatte ich aber auch schon meine 11 oder 11,7 oder so, 11,6. Ja. Aber Torben Deters ist jetzt im Pokal 16 gelaufen. Das ist auch gut ab nach 120 Minuten. Der läuft auch ohne Ende, der Torben Deters. Das ist auch eine Laufmaschine. Und ich glaube, das tut auch unserer Mannschaft auch gut, dass wir da 2 Achter haben. Mhm. Und mit Johnny auch einer. Ich glaube, wir 3 sind schon die schon da Kilometer reißen. Mhm. Das ist schon super wichtig. Natürlich ist es wichtig auch, dass wir nicht nur laufen und irgendwie auch blind laufen, sondern auch schlau laufen. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber ich denke, wir machen das da gut. Wir helfen der Mannschaft mit dem Pensum einfach. Das ist eine Sache, die ich sehr gut kann. Also ich kann meinen Kopf ausschalten, kann einfach rennen. Mhm. Wenn es dann irgendwann schwer wird, dann bin ich da einfach. Mache ich meinen Kopf aus und lauf. Das ist gar kein Problem für mich. Deswegen finde ich es cool, also offensiv, defensiv zu laufen, da gar nicht so viel nachzudenken, dass ich vor der Abwehr bleiben muss. Das tut schon gut aktuell. Ja.
Torben Deters haben wir schon angesprochen, dass du den schon aus Lübeck kanntest. Wie ist es eigentlich mit Ulbo, also Julian Ulbrich? Ich habe das Gefühl, ihr kanntet euch auch schon möglicherweise. Ja, ich meine, ihr habt ja beide bei Pauli gespielt, aber seid nicht so in der... Er ist, glaube ich, ein bisschen jünger. Also wart ihr wahrscheinlich nicht in der Jugend in derselben Mannschaft. Kanntet ihr euch schon oder habt ihr jetzt privat dadurch, dass ihr sozusagen aus einer Ecke da hinten kommt, ein bisschen mehr miteinander zu tun?
Nee, wir kennen uns tatsächlich schon auch aus der U16 damals von Pauli. Okay. Da haben wir zusammen auch ab und zu zusammen trainiert und 2015 haben wir zusammen ein Video auch gehabt, also auf meinem Handy, das wusste ich damals, wir haben uns damals schon gut verstanden und da haben wir damals zu einem Lied zusammen gesungen oder sowas, als wir damals, wie gesagt, 2015, wie alt waren wir da, 17 oder ich war 17, er war 16, also ich kenne Ulbo schon jetzt über 10 Jahre und damals haben wir uns gut verstanden, wir waren immer ab und zu mal in Kontakt. Ein bisschen weniger als ab und zu, also selten in Kontakt, aber man ist auf Instagram, hat man sich immer verfolgt und umso schöner jetzt hier einen zu haben, den man halt echt schon sehr, sehr lange kennt, auch wenn der Kontakt damals mal ein bisschen weniger war, ein bisschen mehr war. Es ist einer, den ich sehr gut kenne, der mich sehr gut kennt. Ich bin froh, dass er hier ist. Ich bin froh, dass er uns gut tut mit seinen aktuell 10 Toren.
Du hast jetzt hier beim SV Meppen unterschrieben. Ist das einerseits für dich so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen die letzte Ausfahrt in Sachen Profifußball, beziehungsweise wovon träumst du noch? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, du würdest gerne natürlich nochmal wenigstens in der dritten Liga spielen, oder?
Ja, absolut. Also wenn ich hätte nichts dagegen, irgendwie meine Karriere hier jetzt zu beenden, in 5-6 Jahren irgendwie nochmal einen Aufstieg zu erleben und die nächsten 5 Jahre in der dritten Liga zu spielen. Wiederum habe ich auch nichts dagegen, wenn ich irgendwie in 3 Jahren, 4 Jahren irgendwie dann hier einen Aufstieg miterlebt habe, die Klasse gehalten habe, nach den 2 Jahren Vertrag irgendwie, wenn ich da dann noch die Option habe, nochmal einen Schritt nach oben zu machen, ist es, glaube ich, für jeden Spieler irgendwie schwierig, Nein zu sagen. Aber aktuell ist mein Kopf absolut bei SV Meppen. Ich denke gar nicht drüber nach. Wie gesagt, ich bin da völlig fokussiert auf unser klares Ziel und ich will unbedingt einen Aufstieg miterleben. Das ist mein Traum. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wenn wir hier am letzten Spieltag irgendwie einen Platzsturm haben. Das ist das, was mir aktuell noch fehlt in meiner Vita, so einen Aufstieg. Und dann ist es umso schöner, denn mit dem Verein, glaube ich, mit dem man aufgestiegen ist, auch nochmal in der dritten Liga zu spielen. Das ist mein klares Ziel. Ich habe hier 2 Jahre Vertrag und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass ich die 2 Jahre hier auch bleiben werde. Absolut.
Das ist halt auch das große Ziel in dieser Saison, Meister zu werden, wieder aufzusteigen, zurückzukehren in die dritte Liga. Wie präsent ist das eigentlich bei euch im Alltag? Redet ihr häufig darüber oder versucht ihr es auszuklammern, nicht zu sehr darüber zu reden? Wie sehr ist das Thema bei euch in der Mannschaft?
Ich glaube, jeder Spieler geht da anders mit um. Es gibt Spieler, die sagen, die wollen darüber gar nicht so viel reden. Und dann gibt es Spieler, die zum Beispiel ich bin einer, der sich das schon versucht, auch tagtäglich vorzuhalten, ey, Aufstieg, das ist das klare Ziel. Ich bin einer, der an Manifestation glaubt, also ich manifestiere mir das, ich rede mir das tagtäglich ein, Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Ich habe mir auch damals manifestiert, dass wir die Klasse halt mit Norderstedt, dass wir den Pokal gewinnen und dass ich danach einen geilen Verein habe. Ich habe mir das aufgeschrieben. Okay. Ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, tagtäglich das gelesen, das ist mein Ziel. Und genauso mache ich das jetzt auch. Ich glaube daran, ich schreibe mir das auf, ich lese mir das durch. Das ist das klare Ziel, aufzusteigen mit FSV Meppen, mit den Fans zusammen hier zu feiern, mit den aus der Geschäftsstelle, mit den Leuten, mit den Fans, mit dem Trainerteam, mit den Jungs vor allem. Ich sage das immer sehr gerne in der Kabine, dass wenn wir aufsteigen, dass wir aneinander niemals vergessen werden, dass ich ein Domröse niemals vergessen werde, dass ich ein Sänger, ein Torben, ein Ulbo, ein Fedel, ein Sprick, ich kann jetzt durch die ganze Mannschaft gehen, wir werden uns niemals vergessen. Wir werden, ich sage immer ganz, das habe ich 100 Mal schon in der Kabine gesagt, in 20 Jahren sitze ich dann mit meinem Sohn da oder mit meiner Tochter und zeige das Bild hier. Das war die Mannschaft, mit der ich aufgestiegen bin, der und der. Man wird niemals einen vergessen von der Ausstiegsmannschaft. Und das versuche ich irgendwie mir selber vorzuhalten und versuche das auch das Gefühl in der Mannschaft mitzugeben. Und haben wir viele Leute, die auch so denken, sind auch einige Leute, die wenig darüber nachdenken und sagen, ey, ich will das erst am Ende der Saison, denn wenn wir wirklich aufsteigen, erst darüber reden. Es ist, jeder ist eine Typsache. Ich bin aber einer, der gerne glaubt, der gerne manifestiert. Mhm. Und das ist absolut mein Traum und mein Ziel und ich rede gerne davon.
Mhm. Ja, dann sind wir gespannt, ob du in 20 Jahren tatsächlich darauf zurückblicken kannst und sagen kannst, okay, 2026 sind wir Meister geworden und aufgestiegen in die dritte Liga. Ersin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenschnack. Wir wissen, dass wir immer sehr zu schätzen. Wünschen dir persönlich und dem SV Meppen natürlich alles Gute und viel Erfolg. Ja, das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Ersin Sehir. Danke, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke, Ersin.
Gerne, gerne.
Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.